Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm, wir sind Def Radio. Heute geht es bei uns um Live-CDs, insbesondere Linux-Live-CDs, was es ist, für was man das brauchen kann und wie das funktioniert und so weiter. Es wird eine Sendung sein, auch für Linux-Neulinge, schätze ich mal. Sehr, sehr interessant sein wird, die einfach mal Linux zum Beispiel probieren wollen oder andere Betriebssysteme sich einfach mal anschauen wollen. Sind die Live-CDs zum Beispiel sehr praktisch. Mit mir im Studium ist Uli.
Hallo.
Ja, der burschelt hier gerade noch an so einem VoIP-Setup rum. Wir wollen hier heute zum ersten Mal eine Premiere machen hier. Und zwar haben wir einen Studiogast, Mikap von Grimmel. Wir sind ja schon lange entlarvt worden als hier Grimmel-Werbetreibende. Grimmel-Spammer. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn, dann machen wir es richtig. Jetzt haben wir den heute als Gast, aber über VoIP dabei. Mal gucken, ob wir das Setup hinkriegen, ob das hier alles so funktioniert. Also verzeiht uns, wenn wir hier oder da ein bisschen eine kleine Panne hinlegen. Jetzt fangen wir erstmal an mit ein bisschen Musik. Ich habe euch mitgebracht, Dein Schatten. Viel Spaß, bis gleich.
Seht ihr meine Augen?
balanciere und bringe diesen Wahnsinn zu Papier. Ich schaue über Gräber meinen Revier. Was sucht ihr den Meister? Der Meister ist hier. Ja, ich komm.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Das ist das Tolle an so langen Liedern, hat man viel Zeit, hier das Setup hier aufzubauen.
Es müsste rein theoretisch funktionieren.
Ja, also nochmal, wir sind hier Def Radio. Informationen über uns findet ihr auf www.defradio.de. Ihr könnt zu uns in Irk kommen. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. Ihr könnt hier im Studio anrufen, das ist in Ulm. Und dann 938-299, wenn ihr was dazu sagen wollt. Jetzt haben wir hier mal Mikab auf der Leitung, auf der VoIP-Leitung. Wir hoffen mal, dass es hier jetzt funktioniert. So, Mikab, kannst du was sagen? Ja, so habe ich es mir vorgestellt, verdammt, wir hören hier nichts. Wir müssen nachher gleich mal ein anderes Setup testen. Okay. Wir fangen trotzdem mal kurz an, ein bisschen mit dem Thema. Warum geht es nicht? Naja, egal. Okay, um was geht es überhaupt? Um Linux Live CDs. Muli, magst du vielleicht mal anfangen?
Die erste Frage, was sich einem natürlich stellt, ist überhaupt, was ist eine Live CD? Es ist eigentlich so, die Definition ungefähr. System wird von einem Medium gebootet und es braucht nur dieses Medium da dazu, eigentlich Read-Only-Medium. Sprich, man braucht ja nicht den Zugriff auf das vorhandene Windows, vorhandene Linux, vorhandene Mac OS oder X oder was auch immer, sondern es reicht einfach, wenn man die, zum Beispiel die CD reintut und man bootet da davon und hat ein funktionierendes System.
Und zum Beispiel eine CD.
Ja genau, deswegen Live-CD. Genau. Aber es gibt auch andere die Bootmedien, zum Beispiel wie USB-Stick, Handy oder keine Ahnung.
Floppies.
Ja, genau. Da kommen wir später noch dazu.
Also Disketten. Die guten alten Disketten.
Ja, die Distribution dafür können sogar noch einiges. Also Diskette rein und man hat einen Router zum Beispiel. Aber dazu später mehr, denke ich mal.
Ja.
Und ja. Das ist eigentlich schon, was eine Live-CD ist. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Systeme, für die überhaupt Live-CDs existieren. Es gibt eigentlich für so gut wie alle Systeme Live-CDs. Angefangen von Linux. Da war Knoppix ganz groß am Anfang.
Ja, das ging richtig dick durch die Medien. Jetzt, ich schätze mal, Knoppix, also dieser Knoppert, Klaus Knoppert, glaube ich.
Genau.
Der hat diese Live-CD salonfähig gemacht, schätze ich mal, mit seinem Knoppix.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Hintergrundgeschichte, ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört, also der macht so IT-Beratung und so weiter und hat ziemlich oft das Problem gehabt, dass er in irgendeine Firma eben eine Schulung machen sollte für Mitarbeiter und dann hieß es, ja, wir haben alles und so, Linux und alles, passt, kannst kommen, mach. Und dann ist er dorthin und hat er gesehen, super, entweder gar kein Linux drauf oder total verkrüppelt oder das, was er braucht, ist nicht installiert. Und jedes Mal hat er voll den Stress gehabt, bis er alles am Laufen hatte. Dann war es bei dem einen Schulungsteilnehmer anders, weil der PC anders installiert war wie bei dem anderen. Und das hat ihn irgendwie alles ziemlich genervt. Dann hat er sich gesagt, hey, das machen wir anders. Ich mache eine CD, von der man booten kann, wo dann in Linux startet, wo alles so ist, wie ich das haben will für meine Schulung. Die brenne ich dann 20 Mal oder was weiß ich, wie viele Teilnehmer eben da sind. Jeder soll von der CD booten, da kann mich der Sys-Admin von der Firma gern haben, weil ich brauche seine Installation überhaupt gar nicht, seine Festplatten rühre ich auch überhaupt gar nicht an. Damit hat er wenig Stress mit dem Sys-Admin, dem ist wurscht, weil für ihn ist nicht mehr Arbeit und er kann seine Schulung machen. So fing das eigentlich an. Und er hätte sich damals nicht gedacht, was er damit lostritt, weil es war auch ungefähr die Zeit, sag ich mal, wo Linux so aus der Untergrundszene irgendwie in den Bereich des Normalverbrauchers vorgedrungen ist. Und dort hat Knoppix auch eine wesentliche Rolle gespielt. Nämlich wurde Knoppix zum Beispiel bei der CT, sogar eine Computerzeitschrift, mitverteilt, die CD. Wenn man sich die Zeitschrift gekauft hat, war die CD dabei. Und dann hat einfach mal Leute angefangen, reinschmeißen, gucken, Linux, ja, fett, macht Spaß und so weiter.
Ist schön bunt.
Ist schön bunt, genau. Die Zeiten sind vorbei, wo alles nur weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, nur Text und so, sondern alles klickbunt, KDE oder wie sie heißen. Und
man kann sich's immer raussuchen, das ist das Tolle dabei.
Ja, okay. Genau. Damit hat es Knoppix angefangen. Und damit haben dann viele angefangen, ja, das ist ja richtig fett und so, haben dann Leute angefangen, haben Knoppix verwendet, um zum Beispiel ihr System zu reparieren. Hab ich auch schon gemacht. Irgendwas ist kaputt. Irgendwie hat die Platte zerschreddert. Irgendwie hat's, ja, ist mein XFS hat man wieder rumgesponnen oder Partitionstabelle ist überschrieben oder irgendwas und dann hat man halt eine Knoppix reingeschmissen und hat dann angefangen zu reparieren. Hat man aber ziemlich schnell festgestellt, naja, Knoppix geht ein bisschen an dem vorbei, was ich jetzt brauche, wenn ich so eine Recovery machen will. Da fehlen irgendwie die richtigen Tools, sind nicht da oder es ist scheiße konfiguriert für meine Zwecke und deswegen ja, haben...
Dafür ist halt OpenOffice und KDE dabei also.
Es hat ja einen anderen Zweck. Genau. Und deswegen haben dann Leute angefangen und basierend auf Knoppix dann x Tausende von Live-CDs, manche auch nicht von Knoppix ausgehend, aber viele von Knoppix ausgehend und Knoppix wiederum geht von Debian aus, muss man auch mal erwähnen. Ja, okay. Und wir wollen heute ein bisschen hier den Überblick schaffen, sagen, was sind Live-CDs, was bringen Live-CDs, was für Live-CDs gibt's, was ist die beste Live-CD, Grimmel oder so. Ja, wie jedem das seine. Und dann wollen wir noch ein bisschen erzählen, was mit denen so lustige Dinge machen kann. Jetzt machen wir nochmal Musik und versuchen nochmal hier unser VoIP-Setup hinzukriegen. Und ja, ich hau euch nochmal ein Lied von Dein Schatten rein. Ich habe die schon mal gespielt, aber ich finde die ziemlich gut, auch wenn es nicht ganz meine Musikrichtung ist. Aber ich kann die Leute, die mich kennen, vertrösten. Ich habe nachher noch ein bisschen Metal oder so dabei. Also jetzt hauen wir aber nochmal Dein Schatten rein. Informationen zu den Bands findet ihr immer nach der Sendung bei uns auf der Homepage www.defradio.de. Wenn ihr die Bands gut findet, supportet sie. Sie spielen hier freie Musik, kriegen hier keine Kohle dafür, dass wir die hier spielen und haben uns das einfach hier mal erlaubt. Und das finde ich super. Okay, jetzt haue ich die Mucke rein. Bis gleich.
willst mich auf mich hören. Ich werde die Fenster verriegeln und die Türen verschließen. Keiner soll uns beide hier mehr stören. Ich habe Angst um dich, ich habe Angst um dich. Ich sehe doch, wie es dich zu ihm nach draußen zieht. Ich habe Angst um dich, ich habe Angst um dich. Und wach, ich spür, dass etwas Schreckliches geschieht. Da draußen lauert das Tier. Geh nicht, bleib heute Nacht hier bei mir. Geh nicht, draußen lauert das Tier. Geh nicht, bleib für immer bei mir. Das Tier. Auf dich abgesehen, der Gedanke daran macht mich ganz irre. Sei endlich still, mein Kind, es macht mich rasend vor Wut. Was findet er in meinem Revier? Sei endlich still, meine Puppe, ich will nicht, dass du schreist. Ich fühl doch auch mit dir den tiefen Schmerz. Zieh deine Puppenkleider aus, Mutter kommt heute nicht nach Haus. Und ich ran den Flock bis in dein Plastikherz. Draußen lauert das Tier. Geh nicht, bleib heute Nacht hier bei mir. Geh nicht, draußen lauert das Tier. Geh nicht, bleib für immer.
Willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir haben jetzt Mikab hier in der Leitung endlich. Ich ziehe den hier mal hoch. Magst du mal was sagen?
Ich glaube, wir hören ihn wieder nicht.
Warum nicht? Verfluchte Scheiße hier. Es stimmt aber diesmal alles. Kannst du mal was sagen?
Muss ich vielleicht A, B oder so?
Nein, das passt. Telefon 1.
Tu mal das Telefon 2 hoch. Vielleicht haben sie die Leitung. Okay, nee, das ist falsch.
Da ist nichts drauf. So. Verflucht. Aber es stimmt hier alles. Warum geht es nicht?
Gibt es hier noch eine zweite Nummer?
Nein, oder? 983, ich weiß es nicht.
Kennt sich jemand hier mit dem Telefon-Technik aus?
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Also wir haben ihn am Telefon, wir hören ihn auch bloß. Ihr hört ihn nicht, das ist ein bisschen.
Aber ich habe ihn offen, ich habe ihn drauf.
Drück mal alle Knöpfe.
Ja genau, guter Plan. Guter Plan.
Hier vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Guest, Operator.
Verflucht. Na, machen wir halt mal weiter. Irgendwas muss ich mir einfallen lassen.
Jetzt haben wir immerhin schon ein relativ cooles Vibe-Setup hingekriegt.
Und ja, und das ist jetzt echt traurig. Aber ich verstehe es nicht, warum. Ich habe ihn drauf.
Muss ich irgendwo den Hörer beiseite legen oder hier irgendwas draufdrücken oder so?
Nö, war bisher auch nicht so. Na, jetzt machen wir mal weiter, Uli. Was sollen wir jetzt machen? Mick hat mir mal nachher einen dritten Versuch, okay? Also ich leg mal auf.
Nein, lass ihn doch einfach in der Leitung, dann kann er ein bisschen zuhören.
Kann er doch auch so. Der hört nichts, wenn ich da nicht reinspreche.
Ach so, okay.
Ja, also bis nachher, ja? Tschüss. Das ist jetzt echt ärgerlich hier. Naja, wir haben nachher noch einen dritten Versuch. Wir haben ihn hier im Studio, aber wir kriegen ihn nicht auf...
Wir können den Kopf, wir können das Telefon...
Ja, guter Plan, Uli, sehr guter Plan. Das hört sich total gut an. Ja. Egal, machen wir einfach mal weiter. Es geht hier um Linux Live CDs. Wir sind bei Radio Free FM, wir sind Def Radio.
Alles
gut. Das Gute an Radio ist, dass hier kein Fernsehen ist. Wir sehen beide ziemlich scheiße aus. So.
Ja.
Okay, machen wir ein paar Anwendungsbeispiele, oder?
Ja.
Magst du, oder? Für was kann man jetzt so eine Live-CD benutzen? Eine haben wir schon genannt vorher, einfach mal das System sich angucken, ja?
Ja, genau, zum Ausprobieren. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zum einen, ich möchte jetzt in euer Media Player ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel dann Amarok Live-CD. Amarok ist ein relativ cooler Player, aber halt QT und KD und so ein bisschen, aber relativ cool. Dann zum Beispiel den Reactus, den Windows-Klon anschauen, schmeißt man sich eine Live-CD rein, schaut es an und kann dann sagen, wow, fühlt sich wie Windows an oder so. Dann einmal zum Beispiel Rescue, das hatten wir ja schon, wenn man einfach gar nichts auf dem Rechner benötigt. Die Festplatte kann ausgebaut sein, man kann es RAM-testen oder was weiß ich. Dann einmal zum Beispiel Offline-Scannen auf Viren, wenn man kein zweites System installiert hat, wo man jetzt Virenscanner laufen lassen kann, startet man einfach so eine Boot-CD, so eine Live-CD und überprüft den Rechner einfach auf Viren. Nämlich das Problem beim Online-Scannen ist ja, wenn der Virus irgendwie auf das System gekommen ist und er hat Admin-Rechte erlangt, dann kann man halt nicht mehr dem System vertrauen. Und das umgeht man halt mit dem Offline-Scan.
Stichwort Rootkit.
Genau.
Genau.
Don't trust your system.
Ja, wenn es mal infiziert ist, dann ist eigentlich alles vorbei. Das Einzige, was hilft, oder wenn der Verdacht besteht, ist er infiziert. Das Einzige, was wirklich gut ist, ist, das System zu scannen, während es nicht aktiv ist.
Genau.
Und das kann man mit so einer Live-CD machen. Und da gibt es eine Abwandlung von Knoppix, sie nennt sich Knoppicillin.
Genau.
Und war die zusammengestellt? Ist die von CT?
Ja, genau, die ist von CT.
Die, okay. Kann, die haben sie auch mit ihren Heft-CDs ausgeschleudert.
Genau. Und das ist wunderschön, das erkennt dein Netzwerk automatisch, lädt die neuesten Virendefinitionen nach und dann kann man einfach ganz normal seine Platte scannen.
Ja, was soll ich sagen? Ja, genau. Ein Problem, was diese Live-CDs so haben, sie waren eingesetzt auf irgendeinem Computersystem und die müssten nach Möglichkeit alle Computersysteme supporten. Weil das ist blöd irgendwie, wenn es nur bei der Hälfte läuft. Das heißt, was die wirklich gut machen können müssen, ist die Erkennung, automatische Erkennung der Hardware. Und dieser Knoppert, der hat das schon ziemlich cool gemacht bei seinem Knoppix. Man schmeißt die rein, der braucht dann ewig zum Booten, weil er erstmal alles durchscannen muss und so weiter.
Und der muss auch von CD booten, das ist ja auch noch langsam.
Genau,
das
darf man auch nicht vergessen. Genau, dazu sagt man aber nachher was, wie man das beschleunigen kann, so einen Bootvorgang. Übers Netzwerk oder sowas.
Ah, okay, ja.
Ja, man kann auch Live-CDs übers Netzwerk booten. Erzähl mal nachher, wie das geht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, die Hardware-Autoerkennung. Ziemlich gut. Man steckt alles an, zum Beispiel seine USB-Kamera oder alles Mögliche. Dann bootet man, denn der kennt alles automatisch, legt alle Verzeichnisse an, mountet alles schon, oder?
Man kann es einstellen, wie man es haben will meistens.
Oder es ist alles vorbereitet einfach.
Auf dem Desktop sieht genau. Man dann die Icons, wo dann draufsteht, Fischplatte 1, was weiß ich.
Man
was
hat ein alles. KDE, das ist ein Window-Manager, der ähnlich, sage ich mal, aussieht wie die UI von Windows, halt mit so Startleiste und Icons und so weiter und unten so ein Programm, so eine Programmleiste und so, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Man fühlt sich gleich, also als Windows-Benutzer gleich, ziemlich heimisch.
Ja, es sind ein paar Unterschiede, aber die fallen einem nicht so auf. Was halt schön ist, dass komplett alles integriert ist da. So wie bei Windows, man hat ein Adressbuch, das wird von dem Mail-Programm, dem Jabber-Client und was weiß ich was alles benutzt. Und ist halt, man fühlt sich heimisch, es ist alles gut integriert.
Und gut vorkonfiguriert.
Genau.
Und das ist der Sinn von Knoppix jetzt zum Beispiel. Okay, die Hardware-Autoerkennung. Das können dann auch alle... Oh, nee, nicht alle, aber viele Live-CDs. Manche sind so gemacht, dass man sie selber konfigurieren muss, wie zum Beispiel Flee4L. Flee4L ist eine Distribution für Router. Die Idee ist folgendes, man hat eine Diskette, man hat einen PC ohne Festplatte, ohne Grafikkarte, ohne nichts, was unnötig Strom verbraucht, weil so ein Router soll ja üblicherweise durchlaufen. Dann lädt man sich diese Distribution runter, man konfiguriert dann, man stellt ein, man sagt, welche Netzwerkkarten man hat und so weiter, wie die Netzwerke sind, die IPs, man konfiguriert einfach alles. Sagt dann, okay, mach jetzt. Dann erstellt er eine bootbare Diskette. Diese Diskette nimmt man dann, macht den Schreibschutz an und schiebt sie rein in den Router und startet ihn. Und jetzt hat man nämlich den Vorteil, dass jedes Mal, wenn das System neu startet, ist es auf dem Zustand, wie ich es wollte, wie ich also das vorkonfiguriert habe. Wenn nämlich jemand einbricht auf dem System, hat er keine Möglichkeit, sich einzunisten, weil er kein Medium hat, auf das er schreiben kann. Es ist keine Festplatte drin und die Diskette ist nur lesbar.
Da gibt's, früher hatte SUSE so ein ähnliches Produkt im Angebot, das hieß SUSE Firewall on CD. Da hat man in einer UI hat man sich schön die Regeln zusammengeklickt und was weiß ich alles. Und dann hat man eine CD gebrannt, hat die in den Rechner geschoben und dann war das die Firewall. Also es gibt auch einige kommerzielle Varianten von solchen Sachen, aber ich glaube, die CD wurde in der Zwischenzeit eingestellt. Aber wie gesagt, es ist halt gut, so ein Read-Only-Medium zu haben, gerade in einem Sicherheitsbereich, falls eingebrochen werden kann, dann rebootet man und ist wieder da. Hat ein System im definierten Zustand.
Genau, erhöht die Robustheit auch.
Genau.
Gut, andere Möglichkeiten, die man mit so Live-CDs machen kann. Computerforensik, also zum Beispiel auf einem System wurde eingebrochen und man nimmt das System vom Netz und stellt es ab und will jetzt untersuchen, wie ist derjenige draufgekommen, wo war die Schwachstelle, was hat er alles angerichtet, welche Systeme muss ich jetzt alles neu installieren, wie weit ist er gekommen und so weiter. Und dann nehme ich halt auch eine Live-CD, schmeiße sie rein.
Speziell für diesen Zweck.
Genau, gibt es spezielle Distributionen, mir ist jetzt der Name entfallen, verdammt. Hab jetzt vergessen,
Forensics, wie das heißt. Oder so.
Es gibt irgendwie für Forensik speziell solche CDs zusammengestellt.
Ja, das Wichtigste, wir wollen ja Krümmelwerbung machen. Krümmel hat eine Boot-Option, Forensik, wo dann die Platten und so weiter nicht weiter antascht und auch nichts mit den Platten macht, also wo einfach dann so drin lässt.
Wichtig bei der Forensik ist, dass garantiert nicht auf die Platte geschrieben wird, weil dann kann man damit Spuren verwischen und es ist im Nachhinein dann schwer zu sagen, wer das jetzt gemacht hat. Die Polizei übrigens, ich habe mal einen Vortrag gehört, einer vom LKA hat einen Vortrag gehalten über Computerkriminalität und die haben so spezielle Hardware, die sie zwischen den IDE-Bus stecken und diese Hardware fängt alle Schreibkommandos ab und damit ist garantiert, egal was meine Software tut, weil die tun vielleicht mit Windows Forensik machen oder weiß man immer nicht so genau, was da abgeht, egal was passiert, das ist halt auch wichtig vor Gericht nachher, dass man nachweisen kann, aha, die Spuren, was da alles drauf ist, die Bilder zum Beispiel, die wir jetzt gefunden haben oder diese Hetzschriften oder keine Ahnung was, die waren schon drauf auf der Platte, als wir die eingezogen haben. Da haben sie schon spezielle Hardware, ziemlich interessant.
Das Problem dabei ist halt, wenn sie jetzt irgendwie so RAID im Terabyte-Bereich haben oder was weiß ich, wie sie da dann vorgehen. Aber ich glaube...
Also das Erste, was er hat Folgendes gesagt, das Erste, was sie tun, ist dieses Ding da ranstecken und die Platte kopieren. Und dann arbeiten sie auf dem Image. Irgendwie ist das der Plan von denen.
Nichts Wichtiges. Mikap hat gerade da nochmal im Chat darauf hingewiesen, dass wir Krümmelwerbung machen sollen und dass Krümmel auch die Forensik-Tools drauf hat, außer den kommerziellen, und dass man mit der Boot-Option auch, wie gesagt, Forensik betreiben kann.
Ja. Also, wir sind hier bei Radio Free FM, kein Kommerz auf Megahertz, aber das Tolle ist, Krümmel ist gar nicht kommerziell, also dürfen wir das hier tun. So. Aber wenn es nervt, der muss da durch.
Der kann abschalten.
Oh je, das habe ich mir vorgestellt, schau mal. Der kann die auch wenig lesen. Oh je, das wird nur lustig heute. Firewalls haben wir schon gesagt. Sehr praktisch, wenn man sowieso einen Zwangsdisconnect bekommt von seiner T-Online-Connection oder was und sowieso sich neu einwählen muss, ist es eine gute Gelegenheit, zu diesem Zeitpunkt einen Reboot zu machen, weil dann hat man jeden Tag oder jede Nacht um 3 wieder ein definiertes System in einem definierten Zustand. Dann, was haben wir hier noch? Online-Banking. Online-Banking ist ein ziemlich kritisches Thema, weil da geht es halt um Geld, okay, und wo viel Geld ist, ist auch viel kriminelle Energie normalerweise vorhanden. Und es gibt schon genug gekaberte Windows-Kisten und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihre Kohle schon verloren haben, weil sie sich was eingefangen haben und dann über diese verseuchte Kiste noch Online-Banking gemacht haben und schön brav ihre PIN und TAN eingegeben haben und zack, ging das Geld woanders hin. Ist übrigens tatsächlich Realität, dass sowas gemacht wird und machbar ist. Also ist jetzt nicht nur so Fiktion oder sowas. Und wenn man jetzt Online-Banking machen will, ist es eigentlich keine schlechte Idee. Man nimmt ein System, was garantiert sauber ist. Ja gut, okay, man muss es runterladen. Man sollte hoffen, dass da der Moment, wo man es runterlädt, das Ding noch nicht infiziert ist. Notfalls stellt man es sich vielleicht selber zusammen oder so.
Ja, oder man verifiziert dann von verschiedenen
Quellen und so und signieren und...
Ja, MD5-Sams, SH1-Sams.
Sicherheitskram kann man beliebig weit treiben.
Ja, wir haben dazu eine tolle Sendung gehabt, also Festplattenverschlüsselung.
Ja, letztes Mal. Also der Paranoia sind keine Grenzen gesetzt. Aber es gibt tatsächlich spezielle Live-CDs, die sich darauf spezialisiert haben für Online-Banking. Das läuft dann eben so. Wenn ich zum Beispiel eine ISDN-Verbindung habe, müsste ich bei Knoppix jedes Mal, wenn ich boote, meinen Provider wieder eintragen. Ja, seine Nummer und meine Zugangsdaten und so weiter. Und das nervt. Und wenn das Online-Banking nervt, dann mache ich es doch nicht mit dieser CD, sondern mache es doch mit meinem Windows Virtual Heber. Und deswegen haben die sich darauf spezialisiert, dass man eben dieses Zeugs einmal eingibt und die schreiben es dann entweder auf die Platte irgendwo oder am besten auf ein eigenes Medium, wie zum Beispiel einen USB-Stick, den ich nur reinstecke, wenn dieses System bootet, weil sonst könnten wir auch den USB-Stick angreifen, weil das wäre dann ein schreibbares Medium. Oder man nimmt ein Medium, was noch viel besser ist, das schreibt man einmal und stellt es dann auf Read-Only. Manche USB-Sticks können das. Oder man nimmt eine Floppy mit so diese lustige Schieber da für den Schreibschutz. Auf jeden Fall konfiguriert man das einmal ein. Und wenn man dann Online-Banking machen will, dann startet man seine Kiste, schmeißt die CD rein, schmeißt den USB-Stick oder eben die Floppy oder wo auch immer man seine Config gespeichert hat, auch mit rein, bootet, macht sein Online-Banking, schaltet ab und ist auf der sicheren Seite. Okay.
Ja, es kam hier gerade im Chat noch eine Frage auf, wie es mit Live-CDs in virtuellen Maschinen ist. Ja, das Problem ist, wenn es übers Netz geht und das, und also der Traffic geht übers Netz und die Wurzelmaschine ist befallen, dann hat man immer noch das Problem, dass eventuell das Ganze mitgesnifft wird.
Oder okay. Es geht darum, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es safe, Online-Banking zu machen, wenn man eine Live-CD in einer virtuellen Umgebung startet.
Ja.
Also eine VMware zum Beispiel oder eine, was gibt es noch, wie hießen die alle?
Xen, QEMU.
Ja, genau, der ganze Kram. Ob es dann safe ist, Uli hat es ja schon beantwortet, nein, ist nicht safe, wenn nämlich der Wirt drunter befallen ist, ist der Traffic.
Ja, man kann alles unten machen, es geht durch den Wirt durch und dadurch hat der
Wirt... Man in the Middle zum Beispiel.
Ja, der Wirt hat Oberhand, also er kann alles machen.
Ja.
Er kann die Daten rauslesen und vor allem bei Windows ist es so, zum Beispiel mit dem Windows 19 System zum Beispiel könnt ihr irgendwas drüber malen über die VM.
Aufs Fenster malen, er könnte sogar das RAM von der VM verändern.
Ja, also wie gesagt, es ist nicht sicher.
Das ist nicht safe, nein. Es ist auch nicht safe übrigens, von einer Live-CD zu booten, wenn die Hardware korrumpiert ist. Das ist ein sehr interessantes Thema. Irgendwie kümmert sich da wenig Leute drum. Sicherheit fängt immer auf Software-Ebene an. Aber es ist auch wirklich ein Problem, kann ich meiner Netzwerkkarte trauen?
Oder vor allem kann ich meiner Tastatur trauen? Ist da vielleicht irgendwie ein Keylogger drin?
Ja.
Und das ist eben momentan zum Beispiel in Serbili. Ist ein guter Angriff. Da steckt was zwischen das Keyboard und Rechner und das lockt einfach alle Tastaturanschläge mit und fertig.
Ja. Okay. Wir haben jetzt hier, wir wollen mal Pause machen, wieder Musik, aber wir haben hier ein konkretes Problem.
Unkonkrete Probleme sind schöner.
Irgendwie ist das halt eine super Sendung, weil dieser CD-Spieler...
Wir sind da aber vorbereitet also.
Sind wir das?
Wir waren's.
Mein CD-Spieler mag diese RW nicht lesen. Jetzt versuche ich mal noch den anderen, ob der das vielleicht mag. Ich hab's gewusst, ich hätte keine RW nehmen sollen.
So, wo und? Jetzt gucken wir mal. Ja, CD-RW also.
Ja, wir sind gerettet.
Wir sind gut.
Okay, dann machen wir jetzt Musik. Die Musik, die jetzt kommt, kommt von Uli.
Oh.
Was? Oh. Er hat halt irgendwie im Suff irgendwas runtergeladen. Und das hauen wir jetzt rein. Viel Spaß, wir sind gleich wieder zurück. Und play.
Hey, special girl. I love you. When I look at the sky, I see your eyes sparkling from above. Because you're so special. Special, racially special, yay. Now I give you these flowers. It's a red rose tree, and I swear it's not half as beautiful as you are. Thank you.
can you wear to rejoin the folks in your homeland? Just when I began to fall for the way you don't return my call. It's alright, 'cause I'm not all alone. Got all your sent messages on my phone. But it's not quite the same, and once you know them all by heart, pretty like a static in the atmosphere, your voice keeps coming back to me, like I wish you'd be. And I will turn you into something I can waste my love on, far off from reality, where I wish you'd be. Who you really are, just a minor star. And that's when all of my commitments and my vows will start to fall apart, and the tough part starts. Babe, I can't wait to cut the romance crap, to see if we I really am for that. When I let go of you and you of me, and we live on each other's company, like a static in the atmosphere, your voice keeps coming back to me, like I wish you'd be. And I will turn you into something I can waste my love on, far off from reality, where I wish you'd be. Oh, like a static in the atmosphere, your voice keeps coming back to me, like I wish you'd be. Turn you into something I can waste my love on, far off from reality, where I wish you'd be. Sun's out to sing a song for me. I got all that I could ask for in your pretty company. As I offer you an ice cream and you thank me with a patch of the blue sky caught in your left eye. And my eyes are tangled up within the hair around your neck, river of sunlight that's flowing down your back, and it finds its way across your face and cheeks and down your breasts, and I feel something stirring in my chest. But I won't share your bed, dear, in that house where the mountain meets the sea. And when I tread the dust with my booties, to the bridge across the railroad tracks and point out to you the way the sun sets in the west. And I'm starting to inform you about my future and my past, but you just smile and say, give them words of rest. And I won't share your bed, dear, in that house where the mountain meets the sea. And when I tread the dust with my boot heels, you won't be the one that's following me. Cause you're really something and I'm still an idiot with a heart that's moving across the sea. And whenever I feel your eyes upon me, I'm looking at the life that I didn't choose to lead. Sun's out to sing a song for me. I got all that I could ask for in your pretty company. And if one day we wake up and find we're walking separate paths, then so be it.
Was für ein Abgang hier. Hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Ja, ihr müsst, also wenn ihr denkt, was ist das für Mucke und so, Alex macht da Mucke, ich tue hier mal einfach mal auf den Uli rüberdeuten.
So. Ja, ich bin schuld.
Aber danke, dass ihr überhaupt Musik hier besorgt hat. Wie gesagt, wir spielen hier nur freie Musik. Wenn ihr irgendjemand wisst, der Musik macht, die gut ist und der hier vielleicht gespielt werden will, fragt ihn mal oder schickt mir oder uns einen Link, dann frag ich mal und so weiter. Wir sind immer auf der Suche nach guter Musik. Wir haben auch schon ein paar Leute, die uns auf was hingewiesen haben. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Okay, es geht hier bei uns immer noch um Linux Live-CDs oder um Live-CDs allgemein. Vielleicht mal kurz, was wir übersprungen haben, ein bisschen für was. Für welche Betriebssysteme gibt es eigentlich? Live-CDs, wir sind ziemlich schnell auf Linux gleich draufgeschossen. Uli?
Es gibt eigentlich für so gut wie jedes Betriebssystem Live-CDs, angefangen von Mac OS X. ja, ich muss das X explizit betonen, nämlich eigentlich sagt man 10, aber manche Leute regen sich da auf, also sagt lieber Mac OS X. Da gibt es ein extra Projekt, das nennt sich Boot-CD. Damit kann man Live-CDs für Mac OS X erstellen. Früher war das ganz einfach, bis zu Mac OS 9, da hat man einfach das Systemordner kopiert auf eine CD, gebrannt und dann war das eine Live-CD. Das war halt das HFS-Zeug, wo dann bootable markiert war und was weiß ich. Dann für BSD gibt es Live-CDs. Dann
für alle BSDs, kann ich sagen.
Ja. Zum Ausprobieren nämlich. Nicht jeder möchte sich gleich ein BSD installieren. Ja. Ist gleiche Grund wie bei warum es Knoppix gab, auch unter anderem. Dann gibt es für Windows gibt's Live-CDs. Eigentlich gibt es da zwei große Projekte, kann man so sagen. Einmal Windows PE, das ist von Microsoft selbst. Das PE steht für Pre-Installation Environment. Das gibt es jedoch für den Normalanwender nicht. Aber das Coole an diesem Windows PE ist, in der neuesten Version kann man das auch übers Netz booten lassen. Also, ja, die sind jetzt endlich soweit, über PXE kann man ganz normal sein Windows PE booten und dann damit arbeiten.
Vielleicht gehen wir mal auf das ein bisschen ein, das haben wir schon zum zweiten Mal erwähnt, das Netzwerk booten.
Gehen wir noch kurz Spark PE noch.
Ja, okay.
Ja, also nämlich das ist eigentlich das große Projekt für Windows, um Windows Live-CDs zu erstellen. Das nennt sich BART.PE. Dazu braucht man eine normale Windows-CD und das erstellt dann daraus eine Live-CD. Es gibt verschiedene Plugins da dafür, unter anderem zum Beispiel Virenscanner, Support oder keine Ahnung was alles eigentlich.
Man kann sich halt seine Pakete zusammenstellen für
genau.
Seine Live-CD.
Genau, und kann dann damit ganz normal booten. Also das ist eigentlich so das Standardwerk und auf irgendeiner Knoppix Software-CD, Software-Kollektion, ist auch wie so ein fertiges Spark-PE-Image dabei, also zum Ausprobieren mal, wie das funktioniert. Das ist auch relativ interessant vielleicht.
Zu dem anderen, was du vorher sagtest, der normale Anwender bekommt es nicht. Warum? Wer bekommt das alles?
Das sind eigentlich so große Firmenkunden oder so Leute, die spezielle Verträge mit Microsoft geschlossen haben, nämlich Microsoft möchte halt nicht, dass die Live-CD irgendwie verteilt wird, weil ja, du brauchst ja nicht registrieren, du hast dann ein eingeschränktes Windows zu haben, du hast ein Windows, du...
Okay.
Und weil es auch gar nicht alle Features hat, es fehlen Teile von bestimmten APIs und was weiß ich, es ist einfach dafür gedacht, dass du irgendwie den Rechner vorinstallieren kannst oder was weiß ich. Dafür ist das halt gedacht.
Okay, aber das BART-BN, das kommt, das ist frei, oder?
Ja, aber ist halt nicht von Microsoft.
Okay, und da gibt es keine Probleme irgendwie, Lizenz, Kram, Stress, irgendwas?
Man benötigt eine Windows-CD halt.
Okay, und damit hat man die Lizenz eh gekauft. Genau.
Okay. Aber man darf nicht gleichzeitig die Live-CD betreiben und Windows.
Okay, aber das können sie nicht durchsetzen, das ist halt einfach verboten.
Ja, genau. Okay. Da kommt jetzt niemand vorbei von der Polizei und tut jetzt so...
Vielleicht haben sie ja technisch irgendwie gemacht, dass dann die andere Lizenz verfällt, sobald du so ein Ding erstellt hast und so Kram.
Das können sie gar nicht richtig. Okay. Weil, wie willst du es durchsetzen also?
Keine Ahnung. Mir fällt spontan auch nichts ein.
Haben wir das sehen können? Ja, sonst hätten sie sowas wahrscheinlich schon längst mit dem Windows VGA gemacht, also das Windows Genius, bla.
Was übrigens, das ist mittlerweile schon ein altes Thema.
Ja, genau.
Aber ich muss gerade ansprechen, vielleicht ganz kurz. Also mit dem Windows-Sicherheitsupdate kommt etwas, oder kam, das ist ja schon vorbei. Habt euch bestimmt schon installiert, wenn ihr nicht aufgepasst habt, dieses Genius Advanced. Und da geht es halt irgendwie, die behaupten, die wollen uns schützen vor Leuten, die eben illegale Kopien verkaufen, vor solchen schwarzen Händlern und so weiter. Und die tun auch niemanden, das ist interessant, niemand sagen, hey, ich habe dich erwischt, du hast eine illegale Kopie, sondern die sagen, hey, dich hat jemand reingelegt, die hat jemand eine illegale Kopie verkauft. Vielleicht aber auch ein guter Plan, nicht mal jedem Kunden mal vor den Kopf zu knallen, dass sie hier betrügen. Das Problem an diesem VGA ist eben, dass es das typische Nachhause-Telefonieren ist. Dass quasi hier eine Software installiert wird, die dann Daten über meinen PC an Microsoft schickt und ich nicht genau weiß, welche Daten das sind und wann das passiert und überhaupt und was sie mit den Daten machen. Deswegen ist es nicht so lustig, ehrlich gesagt. Okay, wir wollen auf das Netzwerk booten jetzt kommen. Also ein Problem bei diesen ganzen Live-CDs ist eben, dass sie von CD booten, okay? Das dauert schon mal ziemlich lang, weil das CD-Medium ist nicht das schnellste. Dazu kommt, wenn dann das System mal läuft und ich will ein Programm ausführen, was bisher noch nicht geladen wurde, dann muss erstmal die CD anspringen, auf Touren kommen und dann muss es ausgelesen werden. Das dauert schon ziemlich lang, 5-6 Sekunden, bis dann die Applikation startet. Das nervt. Dagegen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Maßnahmen. Die eine ist, manche Distributionen sind so klein, dass sie sich komplett in Arbeitsspeicher kopieren können.
Ein Beispiel dafür ist Damn Small Linux.
Genau.
Oder Krümmel kann das auch, wenn man genügend Arbeitsspeicher hat. Oder wenn es gibt von Krümmel halt zwei verschiedene Versionen. Und da kann man auch die Krümmel Small nehmen. Die hat ungefähr so 50 Megabyte. Und da kannst du auch sagen, 2RAM. Dann lädt sie sich komplett in Arbeitsspeicher und gut ist.
Das dauert dann beim Boot. Also bei Krümmel dauert es dann halt, weil Krümmel nicht auf klein getrimmt ist, so wie jetzt Damn Small Linux. Damn Small Linux sind, glaube ich, 50 MB oder
ja,
so.
Ja, genau.
Das ist extra dafür gemacht, klein. In RAM laden, zum Beispiel CD booten und dann kann ich die CD raustun, was übrigens auch ein Problem bei Knoppix ist. Die CD ist gelockt, wenn ich nur ein CD-Laufwerk habe, kann ich jetzt zum Beispiel mit diesem Linux keine Audio-CDs anhören, weil das Laufwerk gelockt ist mit der Knoppix-CD. Bei Damn Small Linux jetzt zum Beispiel kann ich davon booten, der lädt sich komplett in RAM und danach kann ich die CD raustun und arbeite im RAM und ich merke keinen Unterschied, dass es jetzt eine Live-CD ist und nicht eine Festinstallation von der Geschwindigkeit her. Wie gesagt, bei Krümmel, der kopiert sich am Anfang, das dauert, je nachdem, wenn man das Krümmel-Full-System nimmt, dann kopiert er da kurz, ich weiß nicht, wie viel MB.
6-faltige CD.
Ja, aber, ja, okay, entpacken tut das im RAM, oder?
Ich weiß nicht genau.
Ja, auch nicht genau. Auf jeden Fall, das dauert schon 3-4 Minuten, bis er alles kopiert hat, aber dafür läuft es nachher besser.
Und wenn er halt Krümmel Small nimmt, dann geht es halt relativ schnell, gleich wie bei Damn Small Linux, weil...
Uli, das hatten wir erwähnt.
Okay. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen Krümmel-Fetischist.
Also. Ja. Okay, was ich jetzt sagen wollte, genau, Netzwerkboot. Eine andere Möglichkeit, das Ganze schnell hinzukriegen, ist übers Netzwerk zu booten. Magst du vielleicht mal das Setup erklären, wie das technisch funktioniert, welche Komponenten man da braucht? Na komm schon, Uli, nicht so faul.
Naja, okay.
Als er das zum ersten Mal am Laufen hatte, hüpft er in der Wohnung rum, yeah, guck, was ich hab. Und jetzt tut er so, als ob es langweilig wäre.
Ja, in der Zwischenzeit ist es abgehangen, nachdem ich das gepluckt habe. Naja, lass uns das.
Erzähl's mal.
Also, die Netzwerkkarte holt sich... per DHCP beim Booten zunächst eine IP-Adresse und holt sich da, dann gibt es eine DHCP-Option, wo man sagen kann, es soll sich auch ein File holen und dann wird das über TFTP, ja, genau, TinyFTP, wird dann der Kernel geladen und das Zeug und also der Bootloader und da kann man dann kommt schon der Prompt und dann kann man sagen, ich boote und dann wird...
Also du holst schon vom DHCP-Server einen speziellen Bootloader.
Die Korrekt. Option, nein, die Option, wo das Zeug liegt. Vom DHCP kriege ich nur die IP-Adresse und dann spezifiziert, wo ich das Zeug holen kann.
Ah, okay, du brauchst den speziellen Bootloader schon, der das dann übers Netz holen kann.
Genau,
okay.
Das ist das PXE-Dings.
Okay.
Und dann wird das über TFTP, wird die Datei, wird das Zeug geholt.
Der Kernel?
Ja, genau.
Und HDD, oder?
Ja, halt als erstes der Bootloader, wo dann das grafische Zeug darstellt.
Ja.
Und dann wird da die Init.D und der Kernel geladen. Und dann es gibt eine an, ich möchte das zum Beispiel über NFS holen. Also NFS-Route ist da und dort, weil man ja noch den kompletten Inhalt der CD braucht.
Also NFS, Dateisystem übers Netzwerk mounten.
Genau. Und gibt es an und dann geht der in die Init.D rein, lädt alles Zeug, konfiguriert das Netzwerk, mountet ein paar NFS das Zeug rein und fertig. Ja, genau, dann hat man sozusagen die CD über NFS dann da und dann ist alles eigentlich Standardweg.
Und bootet sackeschnell.
Ja. Yeah.
Und läuft nachher auch sackeschnell, wenn ja. Die Netzwerkverbindung gut ist.
Genau. Das, naja, sowas macht man natürlich normalerweise nur gerade im Heimnetzwerk oder gerade irgendwie, wenn es 100 Mbit irgendwie da hat. Deswegen ist das eigentlich kein Problem.
Okay. Was wir vorher noch, als wir aufgezählt haben, welche Einsatzzwecke Linux Live-CDs haben können, haben wir etwas vergessen, was ziemlich cool ist. Und zwar ein Film, irgendein Movie, ich kaufe den. Kauft den auf einer CD und diese CD ist eine Live-CD. Ich kicke den in irgendeinen Rechner rein, der eine Grafikkarte und einen Bildschirm hat. Und das Ding bootet und macht Hardware-Autoerkennung und konfiguriert alles so gut es geht mit der Hardware und startet danach den Movie. Ziemlich cool, finde ich.
Ja.
Oder auch für MP3s oder so gibt es auch.
Ja, es gibt da, also gerade die eine kann zum Beispiel auch MP3s, dann gibt es auch noch Distributionen, die dann übers Netz irgendwelche Sachen empfangen, so Streaming-Zeug, so Mediaboxen. Aber das Problem bei den meisten ist, die haben halt keine Verschlüsselungssachen im Kern drin. Das ist zum Beispiel schlecht, wenn du jetzt den Movie auf deiner Platte haben willst und dann schön grafisch zum Auswählen und so weiter. Du hast den Movie dann natürlich nicht unverschlüsselt auf der Platte, weil es vielleicht jetzt gerade, naja, sagen wir so, das ist ein DVD-WIP und damit hast du das CSS die Kopierschutzsperre umgangen und das willst du halt nicht unverschlüsselt rumliegen lassen. Verschlüsselst es und dann kommst du halt mit solchen Paketen nicht dran.
Ja, aber es gibt doch auch Live-CDs, wo der Film ja. Schon mit drauf ist auf der
ja,
CD.
Genau.
Gibt's auch.
Ja, das gibt's auch.
Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Brauchst dich nicht rumärgern mit Treibern, mit
Codex vor
mit
allem.
Codex und alles da, was du brauchst. Fupp. Ziemlich cool.
Was wir auch noch vergessen haben, Live-CDs zum Installieren von Systemen zu benutzen. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Debian früher installiert hat, dann war die Hardware-Erkennung unter aller Sau, wenn man auf neueren Rechnern installiert hat. Da hat man dann ein Knoppix. Früher, heutzutage in einer Krümmel genommen. Und der Kern ist relativ gut von Krümmeln, der erkennt alles und was weiß ich.
Der hat alles modular dabei.
Genau.
Beim Booten wird halt erkannt, was gebraucht wird und geladen.
Und dann gibt man Depp Bootstrap ein und macht alles und fertig.
Depp Bootstrap ist vielleicht ein bisschen ausführlicher, Uli. Ein Programm, das eben ein Debian-System in eine Partition rein installiert und sich dabei das Zeugs zum Beispiel vom Netz holt, aber kann sich auch von der CD holen, aber
genau.
Vom Netz ist halt am einfachsten. Das heißt, wenn ich ein Debian installieren will, jetzt auf dieser Platte, brauche ich irgendeine Live-CD, schmeiße sie rein, tue meine Festplatte vielleicht noch partitionieren, tue sie formatieren, tue sie mounten, sackt der Bootstrap da rein und fupp, ist das Debian-System fertig. Und dann als nächstes gehe ich her und klaue die Config von dem Live-System, weil der hat alles schon autoerkannt.
Man nimmt einfach den Kern komplett.
Ja, aber du brauchst auch zum Beispiel auch die X-Config oder sowas.
Achso, ja.
Die klaust zum Beispiel.
Was übrigens sehr cool ist, dafür liebe ich Krümmel eigentlich.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, oder du machst LS-Mod und guckst, welche Treiber eigentlich für deine Hardware.
Ja.
Du brauchst auch stressfrei, du brauchst nicht gucken, welche Hardware habe ich denn, welche Treiber ist denn das, sondern kopierst einfach die Liste.
Ja, bei Krümmel ist es relativ cool, wer sich jetzt vorstellt, der Bootstrap und was weiß ich, das ist alles stressig. Der sollte mal Krümmel-Tipps, der Bootstrap auf eingeben, dann gibt es eine genaue Anleitung, wie man jetzt gerade mit Krümmel so ein Debian-System installieren kann. Also was man genau tun muss, welche Dateien man kopieren muss eventuell. Wie der Syntax ist und so weiter. Das ist relativ gut, cool an Krümmel. Da sind einfach so verschiedene Tipps dabei, wie man jetzt so mit Text-Tools umgeht, die man eventuell noch gar nicht kennt.
Vielleicht sollten wir mal endlich mal klären, was Krümmel überhaupt ist.
Eine Live-CD.
Und für welchen Zweck? Wodurch unterscheide ich sich von den zig Millionen Fantastilliarden anderen?
Sie ist cool. Nein, anstatt. Nein, sie hat coole Dinge, coole Release-Namen. Okay, jetzt ernsthafte Gründe. Also,
für wen? Was ist der Einsatzzweck von Grimmel vielleicht erstmal?
Sie richtet sich zunächst mal eher so an Leute, die Textkonsole und benutzen. Also eher so an Systemadministratoren oder fortgeschrittene Linux-Benutzer. Dadurch lässt sie manche Programme weg, wie die bei Knoppix dabei sind. Der Zweck für Krümmel ist eigentlich so Rescue-System, dann irgendwie
Forensik, haben wir vorher gesagt.
Genau, dann zum Beispiel zum Installieren und dann auch als ganz normales Desktop-System, wenn man jetzt nicht unbedingt KDE und so weiter nutzen will. Es sind, ich glaube, um die 9 Window-Manager dabei, alle sind vorkonfiguriert, unter anderem auch 1.3 oder FVM Crystal, Fluxbox, also alle von schmal bis ein bisschen fetter
ist alles dabei. Das Problem bei 1.3 ist, man kann es nicht gut vorkonfigurieren, weil jeder ist anders drauf.
Ah, okay, jetzt kommt hier noch ein
Nicht-VoIP-Call
rein.
Oh je, ich habe jetzt keine Zeit, Junge.
Also, wir sind hier live auf FreeFM, hier ist der Freedio.
Ja, ja, ich hab's.
Und das ist Alex, der gerade angerufen wird.
Ich habe ihn gerade weggedrückt. Wo waren wir gerade? Entschuldigung.
Krümmel, was man alles mit Krümmel machen kann.
Ah, genau, okay.
In Krümmel ist zum Beispiel irgendwie so Cluster-Zeugs teilweise dabei. Da gibt es irgendwie so in klein. Ich weiß jetzt, problemisch, ich habe das noch nie verwendet. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das ist. Aber man kann da einfach so in klein starten und der tut dann irgendwelche Samen durchrechnen.
Zuboli, damit können wir jetzt alle voll viel anfangen.
Ja, okay, ich kann kurz nachschauen. Live-Ressort.
Ja, das machst du nachher. Ich glaube, wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik.
Das mache ich währenddessen.
Jetzt wird es endlich ein bisschen anders, die Musik. Und zwar habe ich mitgebracht aus meiner Heimatstadt Weilheim die Isolierband. Ziemlich coole Mucke. Einordnen kann ich schwer. So Metal-lastig, ein bisschen. Ach, hört es euch selber an. Ich tue irgendwie, diese Klassifikationen funktionieren eh nicht so richtig. Ja, viel Spaß, bis nachher. We'll be right back.
15 Sträucher wachsen her und spießen mir die Sinne auf. Ihr Antlitz steckt mich nieder. Ihr Antlitz steckt mich nieder. Wie stell ich's an? Wie stell ich's an? Komm ich jemals bei ihr an? Ich war noch nie held großer Worte, tut mich sehr schwer, röchle und stottere. Dennoch ist mein Ziel ganz klar, ich sehne mich nach ihr furchtbar.
Abzocke, Abzocke, Abzocke. Abzocke ab, Zocke ab, Zocke ab, Zocke ab.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Ich hab's versaut.
Bei der Free Radio.
Erstmal Radio Free FM, oder?
Achso, ja, egal.
Ja. Herzlich willkommen hier zurück. Wir sind hier Alex und Uli vom Chaos Computer Club Ulm und machen hier eine Sendung über Live-CDs.
Im Allgemeinen und Krümmel im Speziellen.
Ja, Uli, ist recht. Kriegst du eigentlich Geld dafür, oder?
Ja.
Okay, dann verstehe ich's. Wie viel?
Extra Sponsorvertrag abgeschlossen.
Ah, okay, ich verstehe. Wir wollten Mikab hier ins Studio nehmen, das hat leider nicht funktioniert hier. Wir sind wahrscheinlich zu verblödet für diese Studiotechnik hier.
Also wir hatten hier ihn im Studio.
Im Studio hatten wir, aber wir haben nicht auf den Äther mit draufgebracht. Warum redet eigentlich jeder vom Äther? Es gibt kein Äther. Das hat sich in der Funkerszene sowas von eingebürgert, das kriegst du nicht mehr aus den Schädeln raus.
Und ich bin nicht mal Funker, also.
Okay, wir waren bei Live-CDs. Ein Problem von Live-CDs, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich ist ein Vorteil, aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Es ist ein Read-Only-Medium, so eine CD zum Beispiel. Und wenn ich jetzt so eine Knoppix reinschmeiß und davon boote und merke, dieses oder jenes Tool, diese Applikation, die fehlt mir noch, die würde ich jetzt gerne nachinstallieren, dann ging das früher nicht. Und mittlerweile geht das, und zwar gibt es ein ziemlich geiles Dateisystem, das heißt UnionFS. Das arbeitet ganz einfach folgendermaßen. Es macht ein Copy und Write. Das heißt, das ganze Dateisystem ist mal da. Und solange ich nichts verändert habe, greift er beim Lesen immer auf die CD, auf die CD. Und wenn ich jetzt anfange, was schreibe, dann schreibt er die Blöcke, die sich verändert haben, ins RAM und merkt sich das. Und ich bekomme quasi die transparente Sicht von oben. Erstmal gucke ich aufs RAM. Und das, was das RAM nicht überdeckt, das sehe ich dann, davon sehe ich unten die CD. Ja, genau. Ziemlich cool. Das heißt, seit Knoppix 5 oder 4 oder so ist es dabei, kann ich jetzt quasi meine Knoppix reinschmeißen und kann noch Programme nachinstallieren. Das ist echt ziemlich praktisch. Keine Ahnung. Uli, hilf mir mal. Ich habe einen Faden verloren.
Ja, was möchtest du denn?
Weiß ich noch nicht so genau. Wir hatten vorher von kleinen Distributionen gesprochen, zum Beispiel Damn Small Linux. Und wie schaffen die das eigentlich, auf unter 50 MB zu kommen und haben dabei ein ziemlich umfangreiches System mit grafischer Oberfläche, mit X-Server, mit KDE und alles dabei. Ich glaube dabei alles, oder?
KDE, glaube ich nicht, oder?
Aber ein X-Server ist dabei,
ja, oder? Ja, X schon.
Ja, die müssen halt hergehen und müssen rumtricksen. Ein Trick, den man machen kann, ist zum Beispiel Busybox. Busybox ist etwas sehr Interessantes, und zwar versuchen die kleinste Tool, also, die, also so ein Standard-Linux-System hat eine Menge von Tools, mit denen man arbeitet, Programme, Konsolenprogramme, zum Beispiel um Dateien anzulegen, um sie auszugeben, um sie zu filtern, irgendwie seht und wie sie alle heißen und so weiter, und eine Shell und so weiter und so weiter, diese ganze Programme, die eben zu einem Betriebssystem dazugehören, und Busybox versucht, die alle nachzuimplementieren. Orientiert sich dabei an die GNU-Tools, was zum Beispiel die Optionen und so weiter betrifft, machen das Ganze aber, setzen sich selber das Ziel, die kleinstmögliche Distribution von solchen System-Utilities zu sein. Und wie machen die das? Die machen ganz einfach Folgendes: Die haben genau ein Binary, genau ein Executable, das nennt sich Busybox, und dann liegen im Dateisystem viele, viele Links, symbolische Links auf dieses Executable. Und wenn dieses Executable gestartet wird, bekommt es mit, wie der Link heißt, über den es gerufen wurde. Und anhand von dem verhält sich dann anders. Das heißt, ich habe dann ein Executable und habe einmal einen Link, der heißt BeanSH auf diese Busybox. Dann habe ich einen Link, der heißt BeanCrab auf diese Busybox. Und dann habe ich, keine Ahnung, alles Mögliche. Seht und was sie alles haben. Die haben tausendes Zeugs. Und dadurch, dass sie nur ein Executable sind, was sie dann am besten sogar noch statisch linken, sind sie ziemlich klein, weil sie auch Funktionalität, die das eine Programm und das andere Programm ähnlich braucht oder so, nur einmal als Code haben. Und dadurch schaffen sie das, ziemlich klein zu werden. Dazu kommt, dass sie manche Optionen oder einige Optionen weglassen von den Tools, um eben Code zu sparen, um klein zu werden. Das ärgert manchmal, weil manchmal genau das, was man am liebsten, wie man es am liebsten macht, geht dann nicht mit der Busybox und so weiter. Auf jeden Fall hat man eben ein kleines Setup, eine kleine Distribution für System-Utilities. Flee4L setzt das zum Beispiel ein. Busybox. Dann ist Busybox auch ganz groß bei Embedded-Systemen, was jetzt mit unserem Thema nichts zu tun hat, aber dort haben die ja auch das gleiche Problem, dass sie klein werden wollen. Ja, Nachteil von Busybox ist eben, dass wenn ich beim Upgraden einen Fehler mache und mir das Busybox-Binary kaputt mache, mein ganzes System einmal ist, weil nichts mehr geht, weil alles auf Busybox dependet. Wenn ich Pech habe, vielleicht sogar init, das heißt, der bootet gar nicht mehr. Das ist ein bisschen ein Problem und der empfohlene Weg ist eben Folgendes zu tun, einmal Busybox zu installieren und ab da die paar Tools, die man nachträglich irgendwie eine neuere Version drauf spielt, die dann nicht als Busybox, sondern als eigenes Programm dann zu haben, dann ist das Ganze ein bisschen robuster. Aber mir ist es schon passiert auf einer Embedded Hardware, ich wollte die Busybox updaten, weil ich noch ein zusätzliches Programm gebraucht habe und danach war die Kiste tot, es ging gar nichts mehr. Das ist ziemlich ärgerlich, ist ein bisschen ein Nachteil an dieser Busybox.
Was auch noch ein Nachteil ist, dass nicht alle Funktionen von Programmen implementiert wurden.
Ja, das sagte ich, als du vorher gechattet hast. Ja, Uli.
Ah, okay. Ich gehe wieder zum Chat.
Ja, chatte du mal. okay, ein anderer Trick, was man machen kann, um klein zu werden, ist zum Beispiel komprimierte Dateisysteme zu verwenden. Ich muss ja zum Beispiel meine Init-ID mitbringen, also mein Dateisystem, in das ich reinbooten kann, wo mal die erste Umgebung drin ist, die dann zum Beispiel das Netzwerk konfiguriert und was weiß ich was macht. Und es muss klein sein. Ich habe zum Beispiel auch wenig RAM, kann auch sein. Also muss mein ganzes Dateisystem, oder ich habe auch wenig Platte dann, oder auf jeden Fall, es muss klein werden. Also gehe ich dann her und mache ein komprimiertes Dateisystem, das quasi die Daten komprimiert vorliegen hat und beim Zugriff wird es immer dekomprimiert und beim Schreiben wieder komprimiert und geschrieben. Dadurch spare ich Platz sowohl in meiner Init-ID und auch auf meiner Platte. Wenn ich zum Beispiel nur so einen kleinen USB-Stick habe und da Änderungen speichern will oder sowas, ist so ein komprimiertes Dateisystem ziemlich praktisch. Kennst du gerade eins mit Namen?
SquashFS zum Beispiel.
SquashFS, okay.
Das setzen auch eigentlich alle große Distributionen drunter ein und drüber wird dann das UnionFS.
Okay. Ah, okay, interessant. Okay. Dann, wie kann man noch klein werden? Man kann halt zum Beispiel den Kernel klein machen. Man kann sagen, okay, wir unterstützen nicht alles an Hardware. Wir einigen uns auf den kleinsten Nenner. Zum Beispiel nehme ich VESA nur und habe keine speziellen ATI-Treiber und NVIDIA-Treiber und wie sie alle heißen, sondern nur VESA, das kann jeder, Punkt. Und so weiter. Oder
lass Multimedia-Zeugs weg und nur schau nur, dass man ins Internet kommt.
Zum Beispiel, ja. Die ganzen Live-CDs-Distributionen unterscheiden sich im Wesentlichen einfach nur an der Paketauswahl, welche Pakete sind dabei, dann an der Konfiguration vom Kernel, was ist im Kernel drin, was ist als Modul dabei und die Vorkonfiguration der Programme. Und je nachdem, wie diese drei Dinge eingestellt sind, ergibt sich die eine oder die andere Live-CD. Aber im Wesentlichen sind sie im Kern alle identisch.
Genau, so wie im Kern auch alle Distributionen identisch sind.
Ja, so wie sich normale Linux-Distributionen auch unterscheiden, korrekt. Okay, jetzt wollen wir mal ein paar Live-CDs hier erwähnen. Einer ist schon ziemlich dick erwähnt worden, den lassen wir jetzt mal weg.
Also Knoppix.
Knoppix haben wir auch schon erwähnt. Könnt ihr euch runterladen, knoppert.net, glaube ich, oder so. Die ganzen Links kommen nachher bei uns auf die Seite www.devradio.de. Könnt ihr euch da alles nach der Sendung irgendwann heute Abend anschauen. Dann Ubuntu ist sehr bekannt worden mit seinen Live-CDs, weil hinter Ubuntu steckt ja diese Foundation. Irgendwie hat einer richtig Kohle gemacht und hat gesagt, okay, mit der Kohle mache ich jetzt hier eine Distribution. Und der verschenkt kostenlos CDs. Der meldet, hallo, ich brauche hier mal 100 CDs und dann eine Woche später sind in deinem Postfach 100 CDs. Und also Ubuntu CDs bekommt man hinterhergeschmissen.
Das ist auch teilweise ein Problem, wenn manche Leute denken, ja, ich verteile die mal, es soll meinen Bekanntenkreis. Bestellt so 50 CDs und dann stellst du fest, scheiße, die haben schon alle 50, die haben schon alle CDs, also...
Ja, die stapeln sich dann irgendwann.
Ja, also Ubuntu sind die neuen AOL-CDs ungefähr so.
Ja, vielleicht.
Ja, aber das Coole ist, also das System ist sehr einsteigerfreundlich und gerade dadurch, dass Ubuntu so viel CDs verteilt hat und so verbreitet hat, haben auch neue Leute Linux kennengelernt und benutzen genau. Es auch.
Also Ubuntu, für mich persönlich ist es nichts. Ich habe es mir mal angeschaut, der automatisiert mir zu viel. Irgendwie, ich mag das nicht. Ich mag wissen, wann was abgeht. Aber ich sehe schon ein, Ubuntu ist für Leute, die einfach ihren Computer benutzen wollen, was auch sehr legitim ist, sehr gut, weil es nimmt einem alles ab. Man schmeißt das Ding rein, Installation, automatisch alles, ein bisschen partitionieren muss man, das muss man immer, der Rest läuft durch, macht automatisch so ähnlich wie wie Windows diese Updates macht, läuft bei Ubuntu auch so ein Daemon, der halt immer wieder guckt, drunter ist ja ein Debian, also macht er halt ein Apt-get-Update und guckt dann, was könnte upgraden und bietet es ihm an, sagt, hey, hier ist ein Security-Patch für dieses Programm, sollen wir das jetzt installieren? Dann klickst du mal auf Ja und der macht das dann alles automatisch und so. Also ziemlich cool.
Wobei sie hatten letztens einen kleinen Bug beim Security-Update, hat das System verhauen, dass kein grafischer Anmeldebildschirm mehr kam und das ist halt gerade für so eine Distribution ziemlich verheerend.
Ja, das ist tödlich, weil dann eigentlich 80% der Zielgruppen-User ausgeschlossen sind aus dem System.
Genau. Aber sie hatten dann auch einen Fix und hatten extra eine Seite, wo drin steht, wie er sich unter der Textkonsole einloggt, dass das jetzt nicht so schlimm ist und so. Und dass sie dann einfach
abgedappt. Bugs passieren.
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen mehr zu Ubuntu sagen. Ubuntu ist im Wesentlichen ein Debian. Der große Unterschied ist, dass sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, viel schnellere Release-Zyklen zu schaffen. Also ein Nachteil von Debian ist eben, also wenn man Debian bashen will, hört man, oder wenn Debian gebasht wird, hört man eigentlich immer ziemlich oft den Spruch, man kann sich bei Debian entscheiden zwischen total veraltet, unsicher und läuft nicht. Das sind nämlich diese drei Distributionen, Stable, Testing und Unstable. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon was dran, dass Stable eigentlich ziemlich alt ist immer. Es dauert 2 Jahre oder sowas, oder? Das letzte Mal, bis Sarge released wurde, waren es 2 Jahre.
Wann wurde Sarge letztens released?
Also zwischen Woody und Sarge
vergehen 2 Jahre. Ja, ich meine jetzt gerade aktuell. Wann Datum nämlich? Momentan sind sie gerade am Edge.
Ja, ja.
Fertig machen also.
Ja, aber es dauert. Es ist, und Ubuntu, weiß nicht, alles halbe Jahr oder sowas haben sie? Oder
ja,
alles Vierteljahr? Ich weiß
nicht. Nein, ein halbes Jahr haben sie gesagt. Und dann gibt es halt noch spezielle Versionen, die haben so Long-Time-Support. Ich glaube, bis zu 4 oder 5 Jahren supporten die
alten
Pakete.
Ja.
Und das ist halt ziemlich cool für Server-Systeme. Das muss man auch dazu sagen.
Wie lange ist der Support bei Debian für?
Ich glaube.
Woody würde auch noch.
Nein. Ich glaube, ein Jahr bis Stable rauskam. Bis mal ein Jahr nachdem Stable rauskam.
Verliert das alte Stable,
ja, genau,
seinen Support.
Genau. Okay.
Also bist du gezwungen zu migrieren irgendwann.
Ja, genau. Aber sie schauen auch, dass das so ganz einfach geht. Aber Ubuntu macht es genauso. Hm. Also einfach.
Also im Wesentlichen, Ubuntu steckt jemand dahinter mit viel Kohle, der kann sich leisten, Leute anzustellen, die eben, wenn ihre Arbeit es ist, Ubuntu zu pflegen, und die können dann eben mit dieser Manpower es schaffen, dass sie jedes halbe Jahr ein Stable-Release raushauen und du eben alle Vorteile von Debian hast, plus immer aktuell und es läuft.
Und plus schöne vorkonfigurierte bunte Oberfläche, also das
genau.
Ist gerade wichtig, das ist bei Debian vielleicht nicht so optimal immer.
Die Vorkonfiguration in Debian ist schlecht.
Nein, die ist eigentlich sehr gut, bis auf das GUI-Zeugs.
Ansonsten der Veeam ist zum Beispiel auch scheiße konfiguriert, da ist gar nichts da.
Er verhält sich so, wie ein Veeam sich verhalten sollte, unauffällig.
Okay, jetzt wird's religiös, ich muss hier kurz Mikro ausmachen, dann können wir uns hier prügeln, wir zwei.
Wir verwenden die gleiche Config.
Nein, das höre ich ziemlich oft, zum Beispiel Gentoo ist so super, weil alles super vorkonfiguriert ist.
Aha. Also setz mal Ansgar Wichos zum Beispiel vor ein Gentoo.
Ja gut, okay, nicht gerade der vielleicht. Ja, ja, nein. Habe ich aber schon gehört als Vorteile, warum sie Gentoo verwenden.
Also ich kenne so, ich starte da Apache, ich installiere Apache, wunderbar konfiguriert. Veeam ist auch standardmäßig konfiguriert, halt nicht so mit all den bunten Features, mit bunten Farben und Grell und dass man blind wird und so, aber ist auch konfiguriert. Ist eine Ansichtssache.
Ja, genau. Okay, soviel zu Ubuntu. Ja, wie gesagt, diese Live-CDs haben einen gewissen Berühmtheitscharakter erlangt. Dann, machen wir noch ein bisschen Musik. Ich hau nochmal die Isolierband rein. Diese Band übrigens kommt aus Weilheim, wie gesagt, das ist hier 50 Kilometer weiter von Ulm weg. Die sind interessiert, hier vielleicht mal einen Gig zu machen oder so, wenn jemand
Interesse dran hat.
www.isoliermusik.de könnt ihr sie kontaktieren. Ansonsten haue ich jetzt hier nochmal Mucke rein. Der Link ist nachher auch auf unserer Homepage www.defradio.de. Jetzt kommen nochmal 2 Stücke von denen. Bis gleich.
wir putzen dich mal schön herauf. Drecksau, Drecksau, rufe, zieh mir nach. Lachen, spucken, werfen Steine, reißen dich heran. Stiefel fallen mitten ins Gesicht. Das Spiel beginnt, die Karten, sie sind schlecht gemischt. Der Körper hat nur wenig Kraft. Von der Platte ziemlich Würde gemacht. Und Vergabe für das gute Volk. Denn wir sind stark, ja, wir sind stolz. Sozialer Parasit, Gesellschaftsabfall, der übel riecht, verschandet unsere Republik, harte Männer weinen nicht.
Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio. Es geht hier um Linux Live-CDs, im speziellen Linux Live-CDs.
Und weil, im ganz speziellen.
Sag's, komm, sag's.
Krümmel.
Okay. Es wird dir echt hier schon schrecklich gefühlt, wie oft du das sagst.
Ja, ich bin auch stolz drauf.
Okay, gut. Hallo, kriegst du denn jetzt CVS-Account bald bei denen oder was, wenn du so oft Krümmel sagst?
Ja.
Okay.
Na, demnächst tauche ich im Ort mit schula@krümmel.org auf.
So wunderbar. Jeder muss so nach seiner Karriere gucken, gell?
Ja, genau. Ja,
okay. Gut, wir sind ein bisschen disorientiert heute. Wir haben ganz am Anfang was vergessen, und zwar einen Einsatzzweck für Live-CDs. Mhm, Globetrotter ist, heißt das Stichwort, Uli.
Das ist, wenn man sein System immer dabei haben möchte. Also zum Beispiel seine Einstellung immer dabei haben oder irgendwann in Rechnung hingehen, anstöpseln und dann hat man einfach sein System. Und da hat Mandriva, heißt die Firma jetzt, hat ein ziemlich cooles System oder hat eine ziemlich coole Idee gehabt. Sie verkaufen eine Festplatte und darauf installieren sie einfach mal Linux drauf. Und ist halt dafür gedacht, da, und ist halt so konfiguriert, dass alles auf der Festplatte landet. Und sprich, da läuft jetzt rum, geht irgendwo hin, stöpselt die Festplatte an, bootet von der und man hat sein System. Relativ coole Idee, finde ich, für, vor allem für Leute, die viel rumkommen und gar kein Laptop dabei haben, weil sie einfach ihr System haben und dem auch vertrauen können, solange die Hardware nicht korrumpiert ist.
Hm, das ist aber ein bisschen ein Problem. Wo finde ich eine nicht korrumpierte Hardware, wo ich mein System dran stöpsel? Im Internetcafé oder was?
Ja, ich denke, der vorwiegende Problem bei Internetcafé ist wirklich irgendwie so...
Die Software, ja.
Ja.
Hm. Also quasi so ein Minimalsystem, wenn man kein Notebook mitschleppen will.
Genau, und er schleppt einfach seine Festplatte an, seine externe und stöpselt sie an und fertig. Und das Coole ist halt, es ist vorkonfiguriert, das heißt, man muss sich um nichts kümmern. Und die Idee selbst finde ich relativ cool, aber ich glaube, so reißenden Absatz hat es nicht gefunden, weil wahrscheinlich der größte Teil der Leute, die so rumreißen und was weiß ich und dann ein System benötigen, haben halt den Rechner dabei, den Laptop.
Okay, aber trotzdem ziemlich coole Idee. Gut, wir haben vorhin schon angesprochen, virtuelle Umgebungen, hat einer gefragt, ob das dann safe ist, wenn ich dann mein Online-Banking in der virtuellen Umgebung mache und so weiter, hatten wir vorher. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr auf die virtuellen Umgebungen eingehen, weil so eine Live-CD will man vielleicht auch mal testen, ohne sein System neu zu booten, weil es gibt nämlich zum Beispiel so Uptime-Jäger wie der Uli hier, der total traurig ist, wenn er nach 125.000 Tagen Uptime vom Laptop beim Software, also beim Wiederaufwachen vom Suspend RAM einmal zu oft auf den Knopf drückt und die Kiste fährt dann runter.
Oder der Akku mit Alex wechseln muss, weil er keinen Akku mehr hat.
Oder ich habe einfach 1000 Fenster offen, ich habe keinen Window Manager, der meine Session restort. Oder die Applikationen unterstützen es nicht. Ich habe gerade, was ich, 50...
Na, schreibt gerade an einer wichtigen Stelle.
Wie auch immer, man will seinen Rechner jetzt nicht runterfahren.
Genau.
Und will trotzdem kurz die Live-CD angucken.
Genau, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Die bekannteste und wahrscheinlich einfachste Möglichkeit für den Normalbenutzer ist VMware. Es gibt VMware Player, das ist kostenlos von VMware. Mit dem VMware Player kann man selbst keine neue VMware-Instanz erzeugen, sondern man muss irgendwie ein fertiges Image woher nehmen. Deswegen gibt es einige Distributionen, zum Beispiel ReactOS, das ist so ein Windows-Klon, die so fertige VMware-Images bereitstellen, wo man nur noch runterlädt, im Player startet und dann kann es ausprobieren. Oder was auch noch eine Alternative ist, na, besorgt sich den VMware-Server, der ist jetzt auch kostenlos von VMware, auch schon länger und da kann man dann eigene so virtuelle Maschinen erstellen und sagt dann einfach, als CD-ROM-Laufwerk möchte ich diese eine ISO haben, die ich mir irgendwo runtergeladen habe und dann kann man zum Beispiel problemlos Ubuntu, Kernel, Knoppix oder zum Beispiel OpenSolaris testen.
Um es ein bisschen zu erklären vielleicht, falls Leute VMware nicht kennen, also VMware ist eine Virtualisierungsumgebung. Sie simuliert einen kompletten PC. Die Software, die da drin läuft, denkt, sie greift ganz normal auf einen PC mit einem ganz normalen BIOS drauf zu und so weiter. Und in Wirklichkeit ist aber alles in Software eben virtualisiert. Und wenn ich jetzt boote das System und das BIOS will jetzt von CD-ROM lesen und so weiter, dann kann ich einfach sagen, okay, hör zu VMware, greif entweder wirklich auf meine richtige CD-ROM drauf zu oder greif auf dieses ISO-Image, auf diese Datei, wo ein CD-ROM-Image eben drauf ist.
Genau.
Und dann kann man ziemlich stressfrei sein Zeugs testen.
Mhm. Also ist sehr interessant auch, um irgendwelche Sachen auszuprobieren, rumzuspielen oder sonst irgendwas. Also nicht nur im Zusammenhang mit Live-CDs.
Dann QEMU ist komplett frei, ist auch nicht kommerziell. Also VMware ist ja kommerziell, steckt eine Firma dahinter. QEMU ist nicht kommerziell. Es wird alles emuliert, soweit ich weiß.
Es gibt halt auch noch ein Kernelmodul, das dann bestimmte Sachen virtualisiert, also wo dann die Hardware benutzt, soweit ich weiß.
Ja, das gibt's, aber da gab es irgendwas mit.
Ja, genau,
nee, Binary
Only ist das.
Ja.
Aber wie ich von Shabi vorher erfahren habe, die arbeiten gerade so eine freie Nachimplementierung.
Okay. Also, gut. Was haben
es
wir noch?
Ist halt dann auch langsamer, muss man dazu sagen, weil ist halt so viel virtualisiert. Nicht virtualisiert, sondern
emuliert. Genau. Also der grobe Unterschied ist ganz einfach folgendes. Wenn ich emuliere, dann wird eben ein CPU-Kommando nicht auf der richtigen CPU ausgeführt, sondern es wird von einem Interpreter interpretiert und der setzt dann die richtigen Kommandos an die CPU des Wirtsystems ab. Das heißt, ich habe immer eine Schicht dazwischen, die rechnen muss. Und wenn ich eben virtualisiere, dann wird so viel wie möglich Code wirklich direkt auf der CPU ausgeführt. Und nur zum Beispiel Systemaufrufe, Syscalls oder sowas werden abgefangen, umgebogen und so weiter. Und je mehr man auf der richtigen CPU macht, ohne dazwischen rechnen zu müssen, desto schneller wird das Ganze natürlich.
Aber Vorteil halt dann beim Emulieren ist, man kann dann zum Beispiel ganz einfach PPC benutzen, als Prozessor.
Also eine andere Architektur.
Genau, um irgendwas auszuprobieren.
Das Wirtsystem muss nicht die gleiche Architektur haben wie das Gastsystem.
Genau. Und man kann auch noch, wenn man es ein bisschen heftiger mag, kann das Ganze auch noch mit Xen testen, aber das ist dann nur Hardcore weg, das würde ich dann nicht unbedingt empfehlen.
Kannst du im laufenden Betrieb kurz eine Xen hochziehen?
Nein.
Also, du musst vorbereitet sein. Du musst schon eine Xen-Umgebung haben, oder?
Ja, du musst halt das Ding, wie heißt das?
Diese Domäne 0 am Laufen haben.
Ja, genau, aber viele Distributionen gehen momentan den Weg, dass sie schon vorkonfiguriert Xen mit ausliefern. Also, das wird dann in Zukunft nicht mehr so das Problem sein, denke ich.
Okay. Wie kann ich jetzt so eine Live-CD mal erstellen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine ziemlich coole Anleitung, so Live-CD vom Scratch. Die hat mir auch Shabi vorher zugeschickt. Die stellen wir nachher online. Und ich stelle jetzt hier noch eine Möglichkeit für Debian-Systeme kurz vor.
Magst du kurz noch sagen, was das Live-System vom Scratch ist?
Einfach sowas wie Linux vom Scratch, eine Anleitung, welche Schritte du ausführen musst, welche
Pakete. Also eine Doku.
Ja, genau. Okay. Einfach so, was muss ich tun, dass ich mal so ein rudimentäres System erhalte.
Okay.
Dann gibt's für Debian gibt's was relativ cooles, das nennt sich BootCD. Das Paket heißt BootCD, also nicht zu verwechseln mit dem BootCD, was für Mac OS X existiert. Man installiert einfach sein Debian so wie immer. Man tut es konfigurieren und was weiß ich alles. Und dann ruft man BootCD auf. Und BootCD erstellt von dem laufenden System einfach eine Live-CD. Das ist relativ cool, weil man kann es ganz normal einstellen, konfigurieren. Und genau so haben, wie man es möchte, und sagt Live-CD und hat's. Und man kriegt ein ISO-Image raus, das kann man printen und gut ist. Also eine relativ schöne, leichte Art, um sich mal vielleicht ein bisschen mit Live-CDs zu beschäftigen.
Okay, ich glaube, wir sind durch, oder?
Wir können noch einiges.
Gibt's im Irk noch was? Wir können noch beliebig hier reden. Ja. Gab's im Irk irgendwas? Ich habe hier eine Linkliste bekommen für Live-CDs für BSD. Von unserem BSD-Priester bei uns im CCC. Die werden wir auch online stellen.
Und wir waren auch noch in Link zu kommen wieder.
Ja, ist recht, Uli.
Ja.
Sollen wir kurz noch Musik machen, oder? Ich habe jetzt nämlich noch wieder richtig geile
Musik am Start. Mir fällt gerade noch was ein.
Ja, okay.
Für Windows gibt es ja CO Linux. Das ist so ein, dass Linux ganz normal im Windows läuft.
Okay.
Und da gibt es wohl auch eine Variante, wo ein japanisches Knuppix ganz normal drin läuft. Aber ich habe es mir nicht weiter angeschaut, weil ich benutze selber nicht so viel Windows.
Also du startest in deiner Windows-Umgebung ein japanisches Knuppix.
Ja.
Ah, prima, müsste haben.
Nein, ich habe es mir nicht genau angeschaut, was die gemacht haben. Wahrscheinlich kann man auch ein normales Knuppix starten. Ich will mich jetzt bloß nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil ich das halt nicht selbst getestet habe.
Okay. Ja, gut, okay. Machen wir noch Musik, oder?
Ja.
Das nächste Chaos im Jahr wissen wir überhaupt schon, da wissen wir noch gar nichts, oder?
Nein, das ist, glaube ich, demnächst.
Nächsten Monat.
Moment, ich guck mal,
Ansonsten die nächste Sendung wissen wir. Doch, die nächste Sendung wissen wir schon. Wir sind richtig, richtig toll vorbereitet, haben so richtig viel Plan, was die nächste Sendung sein wird, Uli.
VoIP, oder?
Ja. VoIP. Wir machen eine Sendung über VoIP.
Und vielleicht kriegen wir es hin, dass da jemand über VoIP dann anrufen kann. Also wo nicht bloß anrufen, nein, er sollte auch dann noch in den Ding kommen, in der Radio. In die Radios.
Das müssen wir nochmal hier mal besprechen mit der, ob wir hier was falsch gemacht haben oder ob gerade was defekt ist oder so. Auf jeden Fall, nächste Sendung machen wir über VoIP.
Höchstwahrscheinlich,
Voice over IP.
Wir versuchen uns
telefonieren übers Internet.
Wir versuchen
auf Deutsch.
Ja, genau, wir versuchen untereinander mal so zu telefonieren, statt nebeneinander zu sitzen, sozusagen. Nein.
Okay, nö, wir haben noch nichts, kein Chaos-Seminar, das ist lustig. Also lasst euch überraschen, checkt die Seite ab, ulmccc.de, tragt euch in den Newsletter ein vom CCC Ulm, kriegt ihr auch die Radiosendungen normalerweise announced. Ja, ich hau jetzt die Musik rein. Ich habe die Solleföhne nochmal dabei. Ich bin immer noch der totale Fan von denen. Okay, dann bis gleich.
Ohne Taten, ohne Sinn.